Willkommen bei dir, der 7Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Herzlich willkommen im 7Mind-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast in dieser Folge, mit dem ich ein Interview führen werde. Es wird um das Thema ADHS gehen. Das ist ja sehr, sehr heiß diskutiert. Es gibt viele Unsicherheiten zu diesem Thema und auch sehr viele Mythen, mit denen wir heute hoffentlich aufräumen werden. Und damit möchte ich auch gerne schon meinen Gast vorstellen. Vanessa Ebert kennt man eigentlich aus den sozialen Medien in der meisten Zeit mit großen Kopfhörern auf dem Kopf. Vanessa hat Medienforschung studiert und heute ist sie Autorin und eine der bekanntesten Stimmen für Menschen mit ADHS in den sozialen Medien. Vanessa, auf deinen Kanälen klärst du ganz viel über ADHS auf und die Herausforderungen, die auch damit einhergehen, und damit leistest du natürlich wahnsinnig wichtige Aufklärungsarbeit. Ich freue mich riesig, heute mit dir sprechen zu können. Herzlich willkommen, Vanessa.
Hallihallo, Hallöchen. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Vanessa, wenn du eine Situation aus der Vergangenheit zurückspulen könntest, um sie achtsamer zu erleben, welche wäre das?
Mein Schulabschluss, weil das ist eine Mischung aus, es fliegt an einem vorbei und jede Minute ist quälend lang. Und man ist aber noch in dem Moment quasi drinne. Und das ist ja quasi so ein bisschen der Grundstein, jetzt nicht unbedingt das Gelernte, sondern die Erfahrung. Und ich glaube, das hätte ich gern ein bisschen achtsamer mitbekommen und nicht so an mir vorbeifliegen lassen. Alles irgendwie.
Schön, danke. Ich würde gerne mit dir einen Mythen- und Faktencheck zum Einstieg machen. Und dass wir mal einmal so im Schnelldurchlauf in ein paar kurzen Antworten so ein paar Mythen auf den Prüfstand stellen. Ich sag dir einfach eine Aussage und du sagst mir, was du dazu denkst und wie die Lage dazu ist. Der erste Mythos. ADHS bedeutet, sich einfach nicht konzentrieren zu können.
Naja, nicht nur. Also ich verstehe das schon, dass das quasi, es gibt ja für alles, ne, irgendwie für jede Neurodivergenz so einen Anknüpfpunkt, der einen sofort in den Kopf schießt. Und das ist bei ADHS immer dieses, oh, ein Eichhörnchen, diese Geschichte. Das ist an sich erstmal nicht so falsch. Es ist schwierig, sich zu konzentrieren, aber es ist eben nicht das Einzige, was damit einhergeht.
Das wirst du bestimmt gleich auch nochmal mehr dazu erzählen. Zweiter Mythos, ADHS ist selten und kommt nur bei Kindern vor oder wächst sich einfach aus in dem Erwachsenenalter?
I wish, ich wünschte. Leider nein, das ist fast beinahe genau das Gegenteil. Es ist sehr häufig, es kommt auch bei Erwachsenen vor und verwächst sich gar nicht mal.
Kommen wir bestimmt auch später nochmal dazu. Dritter Mythos, ADHS ist ein Erziehungsproblem.
Nee. Also Erziehung kann, glaube ich, das Empfinden von einem besser oder schlimmer machen, wenn man ADHS hat und wie man damit umgeht. Ob das jetzt ein Problem ist, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber daher wird es wohl nicht kommen.
Vierter Mythos. ADHS entsteht durch zu viel Medienkonsum.
Also das habe ich auch sehr oft gehört. Ich glaube auch, dass auch das genauso das begünstigt. Ne, gerade diese Schnelllebigkeit und so weiter. Ich bin keine Expertin und weiß nicht, ob es das wirklich 100% hervorrufen kann. Glaube ich aber wohl nicht. Und es wäre schön, wenn wir das vielleicht später nochmal besprechen.
Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Fünfter und letzter Mythos. Menschen mit ADHS sind hyperaktiv und zappelig.
Auch da nicht nur. Bestimmt ein paar von uns, aber auch da, dieses Zappelig ist halt immer so belegt, wie man springt irgendwie wie angestochen durch die Kante. Aber Hyperaktivität kann noch viel, viel mehr sein und ist auch bei jedem anders ausgeprägt.
Dankeschön schon mal für diesen Einstieg. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in deiner Geschichte zurückgehen. Was hat dich denn motiviert dazu, dass du auf Social Media aktiv geworden bist und über das Thema aufklärst?
Ich habe meine Diagnose mit Anfang 20 bekommen und habe dann quasi immer geguckt, was es irgendwie für Tipps gibt und mich da irgendwie umgeschaut. Und alle Tipps, die ich bekommen habe, waren für Kinder. Ein paar davon haben geholfen, weil ich meine, ich war ja mal ein Kind oder irgendwie sowas, ne? Aber im Regelfall hilft es jetzt nicht so sehr im Alltag. Und dann habe ich so im englischsprachigen Instagram und Social Media Bereich Tipps gesehen, die mir auch geholfen haben. Und die waren auch kurz und knackig verpackt. Weil wenn man Leute hat mit ADHS, die man da bespielt, kann man eben nicht eine Stunde ein Video machen und sehr langsam sprechen und sehr große Wörter benutzen, sondern man muss das ein bisschen mit Humor, ein bisschen leicht. Und da habe ich mich dann umgeschaut. Es gab schon einiges, aber nicht so, wie ich das gern hätte. Und da habe ich das dann selber gemacht.
Ja, sehr cool. Ja, und ich glaube, du bist damit ja auch wirklich super erfolgreich und hast eine große Community auch, ne, die da sehr dankbar drum sind. Es passt ganz gut auch zu meiner nächsten Frage, gerade was so die Diagnose betrifft, dass du auch sagst, hey, dass wir assoziieren das immer so mit Kindern eigentlich. Wie merkt man denn ADHS im Erwachsenenalter? Und gibt es vielleicht auch eine ADHS im Erwachsenenalter, ohne dass man in der Kindheit damit zu tun hatte?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man in der Kindheit immer so ein bisschen damit zu tun hat. Aber auch da sind natürlich immer die äußeren Kriterien. Vielleicht ist es nicht damit zu tun, sondern der Leidensdruck. Ne? Dass in der Kindheit der Leidensdruck nicht so groß war, das kann natürlich sein, weil man damit gut umgehen konnte, weil man ein super soziales Netzwerk hatte. Also das Wichtigste ist, glaube ich, auch da, dass jeder unterschiedlich ist. Ne? Nur weil ich das so beschreibe und jemand anders hat ADHS, muss der oder die das nicht genauso erleben. Denn der Unterschied ist, die Intensität zu anderen Neurodivergenzen. Es gibt ja zum Beispiel als Beispiel eine Zwangsstörung. Das ist ja so ein bisschen abstrakter und mit dem magischen Denken und allem Möglichen. Das kann man sich vielleicht vorstellen, aber das ist ja relativ weit weg von jemandem, der neurotypisch ist. Und ADHS ist quasi neurotypische Züge, aber intensiver. Und ich habe das ganz doll gemerkt, dass ich Langeweile zum Beispiel immer als Schmerz wahrnehme. Ich fühle mich da gefangen, ich finde das furchtbar. Und klar, jeder langweilt sich mal und niemand sagt, ja, das ist ja super, ich möchte nichts zu tun haben und mich langweilen. Aber wenn ich mich langweile, dann tut mir das beinahe physisch weh. Und das behindert einen, gerade wenn man jetzt ja nicht nur, also das ist ja nicht nur Frontalunterricht, ne, der langweilig ist, sondern es gibt halt auch mal Meetings, es gibt im Erwachsenenleben einfach Sachen, da muss man einfach durch, die sind langweilig und es gibt da auch keinen Weg drumrum oder raus. Und da habe ich mich halt sehr eingesperrt gefühlt oder dieses Sprunghafte im Sinne von, man fängt viele Sachen an und man muss sich wahnsinnig anstrengen, um irgendwie gerade so mithalten zu können, um quasi ein bisschen was hintereinander wegzuschaffen. Das sind so Sachen, immer wieder was Neues anfangen, aber eben auch diese enorm großen Emotionen. Also man hat ja nicht so richtig einen Filter. Das bedeutet einerseits, dass wenn man sich freut, freut man sich wahnsinnig und es kann nur eine kleine Sache sein.
Was ja was ganz Schönes ist. Ja.
Genau. Und dann macht es den ganzen Tag besser. Genauso ist aber auch anders. Rum, dass wenn dann eine kleine Sache passiert, die einen traurig macht, dann ist man einfach fertig. Ne? Und dieser fehlende Filter ist wahnsinnig anstrengend und man ist irgendwie vom Sein, sag ich mal, oder vom Tag einfach schneller geschafft.
Du hast eben gerade ganz kurz den Begriff neurotypisch verwendet. Magst du das einmal kurz erklären für diejenigen, die diesen Begriff vielleicht noch nicht gehört haben?
Also eigentlich gibt es drei Begriffe, die so in diesem Universum so ein bisschen rumschwirren. Das ist neurotypisch. So sagt man, dass quasi in ganz großen Anführungszeichen, aber den Normaldenkende, ja, den eben nicht ADHS, Depression, Bipolar, irgendwas, keine Diagnose haben. Und das sind neurotypische Menschen. Neurodivergente Menschen sind eben Leute mit einer Diagnose oder die es vielleicht sich denken können, dass da vielleicht nochmal irgendwann eine Diagnose auf sie zukommt. Und neurodivers beschreibt quasi das Zusammenleben beider. Also wenn man sagt, neurodivers ist sowohl neurotypisch als auch neurodivergent.
Mhm. Ja, danke schön. Psychoaktive Substanzen werden sehr hitzig diskutiert und Menschen, die konsumieren, ja oft sehr stark stigmatisiert. Falls dich solche Themen rund um Suchttherapie, psychoaktive Substanzen und Drogenpolitik interessieren, dann habe ich heute einen Podcast-Tipp für dich, und zwar den Psychoaktiv-Podcast. Dort klärt die Suchttherapeutin Stefanie Bötsch zu genau diesen Themen auf. Wissenschaftsbasiert, ausführlich und mit einer differenzierten Herangehensweise. Sie hat zum Beispiel auch eine Folge zum Thema ADHS und Sucht. Den Link dazu und alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Jetzt haben wir ja auch vor allen Dingen in der Community ganz viel rumgefragt, was sie interessiert, was sie über ADHS gerne erfahren möchten. Und es haben tatsächlich sehr viele Menschen etwas zur Diagnosestellung gefragt, gerade im Erwachsenenalter. Kannst du mal sagen, wie das im Erwachsenenalter diagnostiziert wird, wenn es im Kindesalter keine Diagnose gab, die man vorab schon kennt?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich zum Beispiel, bei mir war es Zufall. Ich bin damals aus meinem Biostudium geflogen, weil ich zu gut war. Bitte keine weiteren Nachfragen dazu. Und auf jeden Fall hatte ich dann kurze Zeit keine Aufgabe mehr, beziehungsweise ich hatte ein Praktikum angefangen und war wirklich von der 40-Stunden-Woche in diesem Praktikum komplett überfordert. Obwohl mir das, was ich gemacht habe, Spaß gemacht hat. Und dann bin ich persönlich zu meinem Doktor damals gegangen, der hat im Blutbild nichts gefunden und hat mich dann überwiesen Und damals war halt eben noch Zappel-Philipp, diese ganzen Stereotypen unterwegs. Und ich war dann sehr überrascht, als die Psychologin dann gesagt hat, sie haben ADHS. Und wenn man jetzt aber, ne, durch Zufall ist schwierig, darauf zu kommen, kommt man bestimmt auch hin. Der normale Weg, so wie ich das festgestellt habe, ist, man geht zu seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin und beschreibt einfach den Leidensdruck, den man im Alltag hat. Und das muss jetzt nicht immer nur sein, das ist nämlich auch so ein Ding, was ich merke in der Gesellschaft, es muss immer erst schlimm sein, ne, bevor man da irgendwie was macht. Ich glaube aber, wenn man sich so kennenlernt und sagt, hey, da könnte was sein, zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen, das beschreiben, eine Überweisung holen, je nachdem, sag ich mal, wie die finanzielle Situation ist, wie viel Kohle am Start ist, kann man dann mit der Krankenkasse telefonieren und kann halt sagen, hey, ich möchte gerne mich dahingehend irgendwie diagnostizieren lassen oder schauen, was da ist, dass man diesen Weg geht. Oder man sagt halt Selbstzahler und nimmt da die Überweisung mit. Und das sind die Wege, die man gehen kann, die beide lange dauern, weil es gibt nicht genug Therapieplätze. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das ist dieser Weg.
Ja, und tatsächlich ist es ja auch so, dass auch gar nicht so viele TherapeutInnen auch ADHS-Diagnostik machen. Also so kenne ich das zumindest aus meiner Brille. Ich bin ja selbst Therapeutin auch und da gibt es auch manche, die einfach sagen, hey, nee, geh da lieber zu einer Spezialistin, einem Spezialisten, ich biete das gar nicht an, sodass ich natürlich auf die ohnehin wenigen Plätze, die es gibt, natürlich die noch mehr reduzieren auf diejenigen, die auch diese Diagnostik machen. Wie ist es denn, das hast du gerade so ein bisschen die Wege zur Diagnosestellung genannt, dann, wenn man die Diagnose hat und jetzt sagt, okay, ich bin diese ganzen Schritte gegangen, was kommt danach? Weil dann steht man ja erstmal da und denkt, okay, und nun?
Genau, also auch das, ich glaube, das unterscheidet sich und je weiter wir darüber sprechen und je weiter die Aufklärung da voranschreitet, glaube ich, ist es nochmal ein anderes Gefühl. Ist natürlich auch was anderes, wenn man das eh schon vermutet hat. Ich habe es ja damals zum Beispiel überhaupt nicht vermutet. Ich war einfach nur total fertig und wusste einfach nicht warum und ich habe überhaupt nicht verstanden, was jetzt das Problem ist. Und ich war am Anfang erstmal verwirrt, weil ich dann mir gedacht habe, so ja na, also ich war immer sehr ruhig eigentlich. Also ich bin schon eine extrovertierte Person, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Problemkind bin und hier irgendwie die ganze Zeit rumhampeln muss oder so. Verstehe ich jetzt nicht. Und dann war aber danach dieses Verstehen, sich damit auseinandersetzen und irgendwann ist dann Wut eingetreten, so ein bisschen, oder Frustration auf, was hätte sein können, hätte man das früher mitbekommen, ne? Weil, also ich persönlich nehme Medikationen, muss man jetzt nicht nehmen oder so, ne? Aber für mich, ich möchte ja auch ganz klar irgendwie jetzt keine Werbung machen oder das irgendwie anpreisen oder so, aber ich habe das genommen, mir hat das ja gut geholfen und später dann, und da war ich dann schon ein bisschen sauer, ne? Dass man dann halt irgendwie, dass neurotypische Menschen so die ganze Zeit sind, das ist ein bisschen fies. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es halt Erleichterung ist, dass man halt merkt, man ist nicht komisch, man ist vor allem nicht alleine und man muss nicht mehr irgendwie die ganze Zeit eine Maske aufsetzen und irgendwie sich verausgaben, damit man gerade so mithält, irgendwie.
Ich finde das auch ganz wichtig, was du sagst in diesem Punkt Medikation, ne? Dass das eine ganz individuelle Entscheidung ist und dass man sich da immer gut beraten lassen sollte, also einfach eine informierte Entscheidung trifft, bevor man jetzt einfach nur einen kleinen Artikel liest und dann die Entscheidung für sich getroffen hat, sondern das natürlich auf jeden Fall mit ärztlichem oder therapeutischem Personal bespricht, aber dann wirklich auch eine für sich informierte Entscheidung treffen kann. Und gerade dadurch, dass wir natürlich dann Erwachsene sind, können wir die ja auch selber treffen und die trifft dann nicht irgendeine Person für uns. Das ist ja auch echt ein Vorteil. Manche Menschen haben ja so den Eindruck, dass die ADHS-Diagnosen sehr sprunghaft zunehmen, was sie sicherlich auch auf diese starke Präsenz in den Medien zurückführen. Was hältst du denn von der Annahme, dass ADHS eigentlich überdiagnostiziert wird?
Ja, also ich bin ja jetzt keine Therapeutin. Ich kann es mir nur ganz schlecht vorstellen, weil es ja einfach ein Muster gibt. Also egal, ob das Autismus ist, egal, ob das, gut, queer sein ist keine Diagnose, aber ob das das Thema queer ist, worüber in den sozialen Medien viel gesprochen würde, Depression oder bipolar oder was auch immer. Wann immer es eine Diagnose gibt oder wann immer es ein Thema gibt, was enttabuisiert wird, zum Glück, wo Menschen sich endlich trauen können, darüber zu sprechen. Natürlich gibt es dann erstmal eine Welle von, boah, ich darf das sagen, laut, das ist ja wild. Und dann machen das viele. Und klar kommt es dann einen so vor, weil das ist natürlich ein Trend, wenn in einer Zeit mehr darüber gesprochen wird als in anderen. Obwohl die Themen an sich eben keine Trends sind. Ne? Aber wenn da eben mehr darüber gesprochen wird, dann kommt es anderen Leuten schnell so vor, oh, jetzt haben es ja alle. Ne? Jetzt ist, ja, ist doch okay. Und es gibt bestimmt Leute, die das sehen und die sich ganz fest vornehmen, ich gehe jetzt mit einer ADHS-Diagnose, gehe ich jetzt dahin und wenn der oder die, das Fachpersonal mir das nicht sagt, dann gehe ich so lange zu irgendwem, bis mir das irgendjemand sagt. Ich glaube aber, der Prozentsatz ist halt wirklich viel kleiner, als er immer dargestellt wird. Und ich verstehe auch nicht dieses anfängliche, immer dieses Hickhack da drumrum. Also warum sollte das denn, weil die Leute dann immer sagen, ja, die Leute wollen die Verantwortung abgeben. Gerade junge Menschen wollen halt eben nicht mehr Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen und sagen dann, dass sie ADHS haben. Aber es ist ja so ein bisschen, was da mitschwingt. Sonst wäre es ja egal, ob das überdiagnostiziert ist oder nicht, ne? Aber ich frage mich dann, was kriegt man dann? Also entweder habe ich halt dieses goldene Los noch nicht bekommen und ja, vielleicht kriegt man dann einen Nachteilsausgleich, aber der bringt nicht wirklich was, wenn du nicht ADHS hast. Ne? Wenn du kein ADHS hast, hast irgendwie ein TikTok-Video zu viel gesehen, so nach dem Motto, dann hast du diesen Nachteilsausgleich und dann. Also ich kann ja auch nicht, gut, ich bin jetzt selbstständig, aber wenn ich noch einen Job hätte, kann ich ja auch nicht zu meinem Chef oder meiner Chefin gehen und sagen, ja, ich würde mich total gerne konzentrieren, aber ich kann heute leider nicht arbeiten, weil ich habe ADHS, aber ich möchte trotzdem Geld haben. Wer macht das? Wo geht das? Deswegen weiß ich nicht, was dieser Anreiz ist, warum das Menschen überdiagnostizieren soll. Und vielleicht kommt ja später raus, dass es eine andere Diagnose auch gibt, die vielleicht anfänglich so aussah wie ADHS und es wurde überdiagnostiziert, aber eben nicht aus diesem Grund, dass Leute das unbedingt haben wollen, weil das jetzt irgendwie in ist, sondern weil die Leute sich anfangen, mit sich selber zu beschäftigen. Und klar gab es früher wildere Probleme, aber deswegen sollten wir ja froh sein, dass wir die Ressourcen jetzt haben, oder haben sollten, sich damit zu beschäftigen und dass gerade junge Leute sich damit auseinandersetzen.
Ja, auf jeden Fall. Also eben auch im Rahmen der Aufklärung, ne, dass man eben vielleicht auch nicht auf irgendwie andere Erklärungen kommt und so, ne, weil es natürlich auf der einen Seite, glaube ich, liegt das irgendwie sehr nahe, dass man halt sagen kann, oh, ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, vielleicht habe ich ADHS, ne? Also wir suchen ja einfach, es liegt in unserer menschlichen Natur, wir suchen nach Gründen und Erklärungen für das, wie wir uns fühlen, ne? Und da mag das dann vielleicht erstmal naheliegen, aber dass das natürlich einfach ein komplexes Bild ist, was wir da haben, wo auch mehrere Puzzlestücke ineinander greifen müssen und es jetzt nicht nur um Konzentrationsschwierigkeiten geht, ne? Das erfährt man dann ja auch, wenn man sich weiter mit dem Thema beschäftigt und einem im Zweifelsfall auch mit der Professionals über das Thema dann spricht. Ich finde das aber auch eigentlich was Gutes, ne? Dass einfach auch die Möglichkeit geschaffen wird, durch Dinge wie Social Media mehr aufzuklären und vor allen Dingen eben auch durch Betroffene, weil ich glaube, dass einfach so diese Möglichkeit, sich selber mit dieser Person zu identifizieren, viel, viel mehr bewirkt, als wenn man das jetzt irgendwie in einem trockenen Fachvortrag in irgendeinem, keine Ahnung, Magazin oder so sieht, also auf einer Veranstaltung. Das holt die Leute halt einfach gar nicht ab, ne? Und im besten Fall erreicht es genau die, die es erreichen soll. Und für die kann es am Ende ihr Leben ganz positiv verändern. Jetzt gehe ich gerade mal so ein bisschen weiter in deinen Alltag. Ich habe ja gerade schon gesagt, viele verbinden so ADHS erstmal nur mit, ja, kann mich nicht so gut konzentrieren. Ich würde gerne mal so einen Tag in deinem Leben durchspielen. In welchen anderen Kontexten stellst du denn auch Herausforderungen mit ADHS fest?
Und einen Tag in meinem Leben durchspielen ist gerade jetzt besonders schwierig, weil kein Tag aussieht wie der andere. Ich bin ja, wie gesagt, selbstständig und
immer was los.
Da ist also langweilig wird's mir auf gar keinen Fall. Und das ist ja so dieses, ne, Paradoxon, dass ADHS-Gehirn möchte keine Struktur haben. Es hast Struktur, aber es braucht so ein bisschen. Habe ich aber nicht gerade. Deswegen. Aber grundsätzlich, wenn ich aufstehe und ich glaube, das ist so ein, dann habe ich ja die Tabletten noch nicht genommen oder die wirken ja noch nicht, ne? Und dann merke ich halt, wie früher auch diesen enormen Nebel im Kopf und natürlich stehen die wenigsten auf und lösen erstmal 10 Mathe-Gleichungen, weil sie so fit sind und da sind. Aber das mache ich nicht. Aber ich bin halt, ich habe das Gefühl schon im Vergleich, wenn ich das auch von anderen Leuten höre, brauche ich viel länger, um irgendwie diesen Nebel zu vertreiben. Ne? Also um irgendwie stattzufinden. Und ich habe immer das Gefühl, ob mein Kopf da ist und mein Körper da ist, sind immer 2 verschiedene Paar Schuhe. Und das dauert schon mal ziemlich lange. Irgendwie. Deswegen muss ich das halt so ein bisschen anpassen. Ich meine, ich habe die Freiheit, das ist ein enormes Privileg, aber ich kann dann halt sagen, ja, gut, dann frühstücke ich halt jetzt ein bisschen länger, so lange, bis ich halt merke, dass jetzt losgeht und dass jetzt irgendwie, dass mein Körper und mein Kopf hier mal ein bisschen mitmacht. Und da merke ich das dann auch. Und ich merke das auch, weil die Leute fragen mich ja auch, ich habe ja auch jetzt meine Kopfhörer auf und die Leute fragen immer, hast du das wirklich auf oder ist das nur so ein Gag-Ding? Ne? Ich habe die immer auf. Ich mache früh, nachdem ich quasi meine Äuglein aufgemacht habe, mache ich 3 Sachen. Das ist die Brille auf, benannte Äuglein setzen, dann meine Kopfhörer aufsetzen und Tabletten nehmen. Das in der Reihenfolge tatsächlich. Und ab da setze ich die eigentlich nur ab, wenn jemand mit mir redet, der jetzt nicht digital stattfindet und mich zum Beispiel jetzt nicht gut kennt oder so, durch Auto fahre oder dusche tatsächlich, weil die sind jetzt gar nicht mal so wasserfest. Und das merke ich, weil ansonsten wenn ich die nicht aufsetze, ist das wie ein Radio, was die ganze Zeit läuft und was mich die ganze Zeit ablenkt. Und ansonsten kann ich quasi meinem Betriebssystem einen Befehl geben und dann setze ich die Kopfhörer auf und höre Musik, Podcast, was auch immer. Und dann macht's das einfach und ich muss mich dann nicht noch darauf konzentrieren, dass ich nur das mache, nichts anderes, nicht zwischendrin aufhöre, nicht auf einmal meine Bude aufräumen, sondern ich mache das. Und das ist vielleicht auch so ein Alltagsding, was mir halt hilft.
Wo merkst du das auch in so sozialen Kontakten? Also wenn du zum Beispiel mit anderen sprichst oder mit anderen unterwegs bist, wo macht sich die ADHS da bemerkbar?
Wenn ich aufgeregt, also ich spreche wahnsinnig schnell, also ich halte mich jetzt zurück, damit man mich auch so ein bisschen versteht, aber wenn ich jetzt ganz aufgeregt bin, dann kann ich schon eine hohe Sprechgeschwindigkeit annehmen und das ist, weil ich das Gefühl habe, dass mein Hirn schneller denkt, als ich hinterherkomme und ich muss dann halt irgendwie immer, bevor ich es vergesse, das ist halt so ein, ich hasse das selber, unterbrochen zu werden und wie gesagt, mit den Tabletten ist das total in Ordnung, ich kann das auch zurückhalten und auch ohne Tabletten kann man das trainieren. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe das enorme Bedürfnis, die Leute ständig zu unterbrechen und das hat mit meinem ADHS zu tun, entschuldigt das das nicht. Die Leute müssen sich trotzdem gehört fühlen und das ist ja auch blöd, wenn ich dann so eine Karte spiele die ganze Zeit und sage, haha, ich habe aber das und da darfst du jetzt gar nicht sauer sein. Weil so oft kommt es bei den Leuten irgendwie so rüber, dass ich halt sage, haha, im Internet zum Beispiel, wenn ich ein Video darüber mache, das ist etwas, was ich erlebe. Ich habe das Bedürfnis, die Leute super oft zu unterbrechen und dann sagen die Leute, das ist ja jetzt nur, weil du ADHS hast, darfst du das ja nicht machen, das ist ja voll dumm.
Es ist halt keine Legitimation für alles, aber es ist eine Erklärung für manches, ne?
Genau so ist das. Und aber das habe ich. Und ich habe vor allem immer dieses, ja, ich möchte das jetzt unterbrechen. Mir ist das zum Beispiel auch manchmal gar nicht schnell genug. Nicht jeder ist die ganze Zeit interessant. Ich wage zu befürchten, ich auch nicht. Aber wenn dann jemand was erzählt, was mich jetzt wirklich überhaupt nicht interessiert und ich muss aber da sitzen, dann haben wir wieder das Problem. Deswegen fange ich dann halt meistens, wenn ich weiß, okay, sowas kommt jetzt irgendwie auf mich zu, suche ich mir meistens irgendwas, was ich nebenbei machen kann, damit ich halt wirklich auch zuhören kann. Nur weil es mich nicht interessiert, möchte ich ja trotzdem zuhören. Oder weil es jetzt nicht interessiert, ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist jetzt nicht das Spannendste, was ich jemals gehört habe. Das ist sowas, was mir im sozialen Kontext begegnet. Dann suche ich mir halt irgendwie kleine Sachen, die ich nebenbei machen kann oder stehe auf oder bewege mich irgendwie, dass ich halt dazu hören kann.
Du hattest eben gerade gesagt, dass ja du eigentlich oder Menschen mit ADHS oft keine Struktur wollen, aber sie irgendwie brauchen. Wie bewältigst du dieses Spannungsfeld? Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
Das ist korrekt. Ich wünsche, ich hätte da jetzt eine absolut eloquente Antwort darauf. Also momentan ist es so, dass ich wieder in der Findungsphase bin, wahrscheinlich deswegen, weil so viel durcheinander ist und spontane Sachen passieren. Hasse ich. Ich hasse spontane Sachen. Und momentan ist alles spontan. Das heißt, ich stehe halt früh auf und dann mache ich mir natürlich irgendwie einen Plan. Und dann gucke ich natürlich, was ich irgendwie zu machen habe und gucke mir das auch für die Woche an und so weiter. Mein Traum, und ich glaube, der Traum vieler ADHSler und ADHSlerinnen ist es ja, jeden Montag mache ich das, jeden Dienstag mache ich das. Aber das funktioniert nicht. Das wird irgendwann, hört's einfach auf. Eine Woche, zwei, drei Wochen vielleicht. Hast du dir das, jeden Sonntag hast du dich hingesetzt, hast dir einen Plan für die Woche gemacht, hast es auch durchgezogen. Und in der dritten Woche hört's einfach auf. Da funktioniert, machst du dir diesen Plan vielleicht, stehst auf, vergisst auf den Plan zu gucken und machst was ganz anderes. Und jetzt gerade bin ich halt wieder in dieser Phase, wo ich sagen muss, okay, fange ich wieder an, meinen Tag in 2-Stunden-Abschnitte zu gliedern und schreibe da wieder alles rein. Mache ich eine 3-Tage-Struktur vielleicht, stelle ich mir wieder 17 Wecker oder sowas. Man hat dann irgendwann so ein Set an Sachen, die man durchrotiert, wo man gerade schauen muss, was wieder für einen funktioniert, damit man halt nicht immer bei Null anfangen muss.
Also es scheint auch, als hättest du da auch schon ziemlich viel Vorarbeit geleistet, bis du da hingekommen bist, dass du jetzt weißt, was für dich funktioniert. Wie bist du da hingekommen, dass du dir diese ja vielen so Tools und Methoden so angeeignet hast? Woher hast du das? Also hast du das einfach irgendwo gelesen, gehört, besprochen? Woher kommt das alles, dieses Skillset?
Tatsächlich, als ich dann gewusst habe, okay, ich habe ADHS, habe ich so ein bisschen darüber gelesen. Und dann war das so, okay, alles klar, ich bin dir nicht irgendwie zu schwach, sondern manche Sachen gehen nicht, aber ich möchte ja Dinge haben im Leben, ne? Ich bin halt niemand, der dann halt eben sagt, okay, ich lese das jetzt 2 Stunden und dann behalte ich das und bin hier super strukturiert oder irgendwas. Dennoch möchte ich ja einen Job haben, ich möchte meine Ziele erreichen und so weiter. Und da ist Punkt 1 eingetreten, dass ich einfach wahnsinnig genervt war, wenn ich Sachen immer nicht gekriegt habe. Punkt 2 ist, dass meine Eltern sind beide nicht diagnostiziert. Ich privat persönlich vermute es stark, aber da kam halt auch dazu, dass sie beide aus den Medien kamen und halt auch immer so ein bisschen flippig waren. Das heißt, die waren noch nie Leute, die mich irgendwie in feste Strukturen gezwungen haben und schon immer so ein bisschen mit mir, das ist das most marketingmäßige, was ich jetzt sagen kann, aber so ein bisschen out of the box gedacht haben. Und da bin ich dann irgendwann auch drauf gekommen und eine spätere Psychologin hatte dann auch gesagt, und das hat mich bis heute begleitet, man muss den Unterschied erkennen zwischen, was man tatsächlich ändern kann und was eben nicht, muss dann aber bei den Sachen, die man ändern kann, auch noch disziplinierter sein als andere, dabei aber auch genauso auf die Bremse treten bei Sachen, die man nicht ändern kann. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt ist es mir halt super schwer gefallen, da hatte ich noch keine Medikation. Ich konnte früh aufstehen, vielleicht, aber ich konnte einfach nicht da sein. Und dann haben alle gesagt, naja gut, dann musst du es eine Zeit lang machen, dann gewöhnst du dir das an und dann bist du früh auch da. Es hat nicht funktioniert. Egal wie oft, ich bin sogar am Wochenende irgendwie um 6, um 7 aufgestanden, in der Hoffnung, dass das irgendwie wird. Ist es nicht. Und dann hat die Psychologin halt gesagt, na gut, dann ist doch egal, dann pennen sie halt bis um 11, um 12. Ist doch egal, wenn dann halt, ich meine, war Studentin, mein Gott. Aber dann müssen sie halt aber auch um 12 dann eben loslegen. Und das ist dann halt eben nicht verhandelbar. Und das hat mir geholfen, alles für mich zu hinterfragen und zu sagen, okay, was möchte ich und wie komme ich dahin? Und nicht immer zu sagen, okay, ich möchte es gern, aber ich kriege das ja nicht und das ist ja schade und sondern immer zu sagen, nee, ganz ehrlich, ich will das haben und jetzt wird ja alles daran gesetzt, dass das irgendwie geht.
Das sind so innere Verhandlungen, die man dann führt, so stelle ich mir das vor.
Genau, also immer so ein bisschen abwägen.
Man hört ja ganz oft auch von Hyperfokus bei ADHS. Was hat es damit auf sich?
Ha, das ist schön. Das ist der Moment, in dem gefühlt alle Sterne dort stehen, wo sie stehen müssen. Also das kann man auch, sage ich mal, erzwingen in bestimmten Situationen, ist aber schwierig. Man sucht ja quasi immer so ein bisschen nach Dopamin, ne? Und wenn man dann was gefunden hat und dann macht einem das übelst Bock und dann hat man im besten Fall sogar noch Zeit und dann lässt man sich da reinfallen und das ist ja dieses, auch das ist wieder so alles oder nichts, ne? Ist ja oft ADHS, deswegen man sagt ja, man kann sich nicht konzentrieren. Ich sag immer, man kann sich entweder gar nicht konzentrieren oder nur das machen. Und das ist bei ADHSler und ADHSlerinnen ja teilweise so, dass du dann nicht mal merkst, dass du aufs Klo musst oder du gehst nicht oder du hast Hunger, aber du isst nichts, weil du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, du malst und möchtest dieses Bild fertig kriegen oder du spielst Videospiele und du hast jetzt den ganzen Abend frei, du bist danach richtig fertig, weil du das Gefühl hast, du sitzt ja auch irgendwie die ganze Zeit, du kriegst nichts mehr mit von außen. Und das ist halt der Hyperfokus.
Ja, ich stelle mir das so vor, dass man so total das Gefühl für Raum und Zeit verliert und so tief in was eintaucht, was einen so von innen heraus in dem Moment so richtig erfüllt, wo man so ganz tief drinne ist und das total genießt irgendwie auch, wenn man so total in dem Moment drin ist. Gerade wo wir jetzt über in dem Moment sein sprechen, Achtsamkeit soll ja für ADHSlerInnen auch nicht so einfach sein tatsächlich oder vielleicht sogar nicht geeignet, wird auch manchmal drüber gesprochen. Hast du da persönliche Erfahrungen mit Achtsamkeit?
Achtsamkeit ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, weil das habe ich immer gehasst, wenn die Leute gesagt haben, leb doch mal im Moment. Und dann habe ich gefragt, ja, aber wie denn? Was ist denn das jetzt? Also dann sitze ich da halt jetzt da und dann... Und dann, also ne, das konnte mir irgendwie keiner mal so richtig erklären. Und entweder ich lebe in der Vergangenheit für mich und ja beschwere mich über peinliche Momente, die ich weiß nicht in der 4. Klasse erlebt habe, oder ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Was dazwischen hatte ich jetzt, wusste ich jetzt nicht, was das soll und was vor allem auch, was mir das bringt. Das war immer so, ja, das bringt dir Ruhe. Und dann haben natürlich neurotypisch, ist ja klar, wenn mir persönlich eine Sache hilft, dann empfehle ich sie und erkläre sie auch so, wie ich sie erlebt habe und möchte meine Tipps ja auch weitergeben. Aber ich habe gemerkt, also Meditation kann ich mir zum Beispiel komplett an den Hut schmieren oder zumindest der traditionelle Sinn, dass ich mich jetzt da hinsetze, Dudelmusik anmache und vielleicht eine Kerze anmache und dann versuche mich auf nichts zu konzentrieren. Also das würde bestimmt gehen mit genug Training und ich weiß auch von vielen Leuten, die sich da wirklich reingefuchst haben und so, das geht. Ich persönlich merke einfach, dass mein Körper in Bewegung sein muss, damit ich dieses Gefühl habe von, okay, ich bin jetzt drin, ich denke jetzt nur an jetzt, ich kann mich zum Beispiel erfreuen an sowas wie Bäumen oder sowas. Und für mich macht auch das Achtsamkeitsthema das nicht kaputt, wenn ich dabei was höre, weil ich mich sonst eben nicht auf den Moment konzentrieren kann, weil ich ja sonst wieder mir selber zuhören muss und wer möchte das? Also ich möchte das nicht immer. Und vor allem nicht, wenn ich halt irgendwie achtsam im Moment sein möchte, möchte ich mich nicht fragen, habe ich die Wäsche eigentlich schon rausgenommen? Habe ich eigentlich Steuererklärung schon gemacht? Deswegen finde ich das für mich gut oder bedeutet für mich Achtsamkeit Bewegung, etwas dabei hören und dann aber bewusst zu sagen, okay, ich mache jetzt 1 bis 2 Stunden das, ich mache das hier gerne, ich genieße das jetzt und habe Spaß dabei. Und ich frage mich jetzt nicht, könnte ich die Zeit produktiver nutzen? Könnte ich zum Beispiel, weiß ich nicht, für jemanden, der, was gibt es so für Hobbys, zum Beispiel Schmuck klöppelt oder so, dass ich dann halt jemanden nicht frage, könnte ich das verkaufen direkt, ne? Oder irgendwie sowas, sondern dass man was hat, was eigentlich egal ist und dass man das genießt mit nichts mehr, nichts weniger.
Es ist voll schön, dass du das ansprichst, ne? Weil also zum einen muss Achtsamkeit ja auch nicht immer sofort Meditation sein, ne? Weil das verbinden ja voll viele direkt miteinander, ne? Und ich finde das auch voll okay, wenn man sagt, sowas wie Meditation ist nichts für mich oder Achtsamkeit ist vielleicht nichts für mich, auch wenn es vielleicht vielen Menschen sehr, sehr gut tut, ne? Oder vielleicht habe ich nur eine Form davon und die tut mir gut und alles andere brauche ich gar nicht, ne? Es gibt ja auch innere Achtsamkeit und äußere Achtsamkeit, ne? Richte ich die Achtsamkeit mehr nach innen und gucke, wie spüre ich gerade meinen Körper, wie fühle ich mich oder richte ich mehr nach außen, gucke, was sehe ich da in der Natur, welche Farben fallen mir auf, welche Gerüche, was auch immer. Das sind ja ganz unterschiedliche Formen und ich finde es da vor allen Dingen wichtig, dass man so seinen ganz individuellen Weg damit findet und es auch akzeptiert, wenn man es nicht für einen ist, ne? Also muss ja auch nicht sein.
Genau, und gerade, dass du das ansprichst, innere Achtsamkeit, das finde ich zum Beispiel auch total wichtig, ne? Also gerade mit ADHS hat man halt sehr viele Gefühle immer anscheinend, aber nicht jedes Gefühl braucht eine Handlung oder eine Reaktion. Man kann Gefühle halt auch einfach nur fühlen und das ist mir zum Beispiel immer sehr schwer gefallen, weil ich analysiere das dann immer über und sage so, aha, ich bin jetzt traurig. Und dann habe ich mich dann halt versucht, immer mit Absicht, weil ich dann gelernt habe, okay, naja, traurige Menschen weinen im Regelfall. Das heißt, ich habe mir dann halt Musik gemacht und traurige Musik, habe mich irgendwo hingesetzt und dachte jetzt, okay, jetzt wird geweint und danach haben wir es. Weil ich komme aus einer Workaholic-Familie, das heißt, ich hatte auch schon immer viel zu tun und habe dann halt gesagt, okay, alles klar, ja, dann sind wir jetzt aus irgendeinem komischen Grund traurig, dann schließen wir das halt schnell ab und dann können wir halt irgendwie weitermachen. Für sowas möchte ich das nicht fühlen. Und jetzt ist mir irgendwie aufgefallen, dass man das gar nicht so richtig steuern kann. Das war News für mich. Und deswegen war diese innere Achtsamkeit ganz cool, um auch zum Beispiel dieses Skillset aufzubauen und zu bewerten, was funktioniert für mich. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich kann halt nicht einen Großeinkauf machen, wo viele Menschen sind, weil danach bin ich halt komplett im Popo. Aber sich danach halt auch wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, alles ist in Ordnung und ich bin trotzdem übelst fertig und ich möchte am liebsten heulen, wo kommt es her? Und auch aber auch zu akzeptieren, es hat halt keinen Grund gerade, dann ist es halt so.
Ja, ist interessant, dass du das gerade ansprichst mit dem Einkauf. Ne? Das sind so ganz typische Alltagssituationen, die, glaube ich, ganz viele Menschen einfach so machen, wo natürlich bei Menschen mit ADHS nochmal so ein ganz anderer energetischer Aufwand dahinter steht. Und ich hatte auch irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wo es war, vielleicht weiß es irgendjemand aus der Community, aber da gab es einen Supermarkt in Deutschland, der zu ganz speziellen Zeiten die Musik ruhiger gestellt hat, alles so ein bisschen ruhiger gemacht hat, dass gerade Menschen, zum Beispiel mit ADHS oder vielleicht auch andere Menschen, die einfach viele Leute und laute Musik und Werbung und so weiter überfordern, weiß ich, vielleicht ältere Menschen zum Beispiel, dass die in der Zeit einkaufen gehen können. Und das fand ich eine total coole Aktion. Ich denke, ja, wir alle haben halt dann nicht das gleiche Erlebnis und für manche kann das halt echt energetisch ganz schön die Batterien aussaugen, ne?
Also das fand ich auch total cool und ist ja auch nicht nur für neurodivergente Leute, es gibt ja halt auch einfach Leute, die es nervt. Also kann ich mir vorstellen, wenn du die ganze Zeit zum Beispiel aus einem übelst lauten Büro rauskommst und dann gehst du halt einkaufen und dann ist da auch noch laut und hell, ja, würde ich halt lieber zur stillen Stunde einkaufen gehen, auch wenn ich nicht neurodivergent bin, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Ich mache noch mal ganz kurz so ein bisschen einen Schwenk in dein Umfeld. Du hattest schon ganz kurz deine Eltern angesprochen. Keine Sorge, wir steigen jetzt nicht tiefer in die Biografie ein. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wie man denn als Umfeld sozusagen gut dich unterstützen kann oder generell Menschen mit ADHS unterstützen kann, um mit der Diagnose der Erkrankung besser umzugehen.
Also erstmal auch cool, dass du gesagt hast, kann, weil auch da, wenn ich zum Beispiel so Tipps gebe, ne, ich meine, ich bin auf Plattformen, wo ich halt wirklich unter 60, besser 40 Sekunden bleiben muss, ne, deswegen kann ich ja nicht sagen, hey, wenn ihr Leute unterstützen wollt, könnt ihr das gerne, müsst ihr natürlich nicht, ist natürlich nicht eure Pflicht, deswegen kann ist erstmal gut, also niemand muss mich unterstützen, außer meine Mama, die muss das und das weiß ja auch, Spaß. Aber man kann die Leute unterstützen, indem man erstens lösungsorientiert bleibt. Ich merke das halt ganz oft oder früher habe ich das so rückblickend mitbekommen, dass man Kindern oft sagt, wie es nicht geht und dass man irgendwie so, meine Mama hat das früher mal als Mitdenken beschrieben. Also zum Beispiel, das weiß ich noch ganz genau, da war immer ein Riesenwäscheberg vor unserer Tür, weil ich war dann irgendwann Teenager und ich musste mich fertig machen für die Party und da habe ich rücksichtslos das Bad blockiert. Also hatte Mama das dann quasi vor die Tür getan und ich bin rausgekommen und bin einfach drüber gestiegen. Hätte es natürlich auch reinholen können, aber das war jetzt überhaupt nicht böse gemeint oder irgendwas. Ich habe diese Wäsche einfach nicht wahrgenommen. Und dann hat sie gesagt, na, du kannst doch da nicht immer einfach drüber steigen. Ne? Oder du kannst doch nicht immer das. Ne? Du kannst doch nicht dies. Ich glaube, hätte sie mir in dem Moment gesagt, pass auf, wenn ich das hier vorlege, bedeutet das, bitte nimm's mit rein. Ne? Oder du kannst deine Jacke nicht immer auf den Boden schmeißen. Dann vielleicht einfach immer so ein bisschen, ja, nicht alte, ja, eigentlich sollte man eine Jacke drinnen nicht anhaben. Ich persönlich brauche aber immer ein bisschen, wenn ich von irgendwo herkomme, um mich mit dem Gedanken anzufreunden. Das ist wie mein Schutzschild. physisch bin ich zu Hause angekommen. Bis ich mental zu Hause ankomme, dauert es immer ein bisschen. Das heißt, ich muss immer diese Jacke noch ein kleines bisschen anhaben, bevor ich mich sicher fühle und diese ablegen kann. Und das sieht natürlich ein bisschen affig aus, das ist mir schon klar. Und dann bin ich ja meistens dann in meinem Kinderzimmer gewesen und habe die Jacke dann halt einfach auf den Boden gehauen. Und dann kann man ja zum Beispiel sagen, hey, dann machen wir dir hier eine Garderobe rein, ne, und hängen das dann da auf. Das sind halt so kleine Sachen, dass man halt nicht immer versucht, jemanden in diese Muster zu zwingen, sondern zu sagen, was können wir machen, dass trotzdem, dass dieses Ziel erreicht wird, dass diese Jacke da nicht unten liegt, aber dass, ja, dass du dich wohlfühlst.
Ja, und dass es auch mehr eine gemeinsame Verantwortung ist, ne, weil oft gibt's ja mehr Wege, die zum gleichen Ziel führen, ne, Jacke aufgehängt zum Beispiel. Wie ist das bei Freunden? Wie können Freunde einen gut unterstützen?
Ich glaube, so eine Mischung aus Verständnis, aber auch Tough Love, also Verständnis in dem Sinne, gut, das hat wenigstens mit Verständnis zu tun, da kommt es natürlich einen auch auf einen selber an, wie hart man Grenzen setzt, aber wenn ich feststelle, jetzt nicht 5 Minuten vorher, aber wenn ich jetzt sage, hey, wir wollten uns ja Ende der Woche treffen, ich merke aber gerade, mir ist das zu viel, ich schaffe das nicht, ich krieg das nicht hin und ich weiß, es ist schon das dritte Mal, ne, aber meine soziale Batterie, ich brauche das für zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe jetzt Familienessen am Samstag und wir wollten uns Freitag treffen, das kriege ich nicht hin. Dass man dann vielleicht sagt, hey, okay, ich meine, niemand soll dann, ja, wenn ich halt 3-4 Mal absage, ist das halt trotzdem scheiße oder sowas. Aber dann könnte man halt sagen, hey, was hältst du davon, wenn wir uns vielleicht in einem Raum treffen, der jetzt nicht so deine soziale Batterie aussorgt, sondern wir machen was Entspanntes, worauf hast du Bock oder sowas. Auch nicht immer, es muss ja auch nicht immer nach meinem Kopf gehen, aber wenn jemand merkt, okay, die ist irgendwie fertig, irgendwie zu gucken, hey, hast du vielleicht auch Bock, dich einfach mal auszuquatschen, weil als ADHS-Mensch wird einem schon relativ zeitnah, nachdem man geboren wurde, oft gesagt, naja, du redest schon ganz schön viel. Also mir wurde das gesagt, du redest ganz schön viel, du redest ganz schön schnell und so weiter. Das heißt, ich persönlich habe dann irgendwann immer so versucht, mich zurückzuhalten. Meine Freunde werden wahrscheinlich gerade alle lachen vom Stuhl fallen, aber ich immer versucht, mich zurückzuhalten, von sich zu erzählen und zu viel Raum einzunehmen und so. Und wenn einem jemand die offizielle Einladung dazu gibt und sagt, hey, ich mache jetzt zum Beispiel nebenbei was und du kannst einfach für eine Stunde, kannst du einfach labern. Und du musst dich danach auch so ein bisschen einfach, das hilft auch vielen Leuten, random, also so einfach out of the blue, oh Gott, wie sehr kann man Englisch sprechen, aus dem Nichts heraus eine Rückversicherung. Weil egal, wie oft man gesagt hat, sprich ruhig, macht nichts, alles gut, gehe ich trotzdem manchmal nach Hause und denke mir so, jetzt hast du die schönen Kohlrabi ans Ohr gequatscht. Und wenn dann vielleicht Freunde einfach sagen, mach dir keine Sorgen, alles gut, ich hatte heute einen sehr schönen Abend, so, dann das reicht schon.
Das ist auch schön, genau, dass es auch so ganz kleine Momente manchmal sind, ne, die da vielleicht so einen Unterschied machen können, ja. Was sollten mehr Menschen über ADHS wissen? Wo sagst du, ey, das sollte echt mehr die Allgemeinheit noch erreichen? Gibt es da noch eine Message, die du so mitgeben möchtest?
Ja, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und natürlich gibt es auch Arschlöcher, die ADHS haben. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Da habe ich schon die wildesten Geschichten gehört.
Gibt aber auch Arschlöcher, die kein ADHS haben, deswegen.
Genau, also das ist halt in jeder, egal auf welcher Skala man sucht, da findet man irgendwo so einen kleinen Ausreißer, ne? Deswegen, die meisten Menschen meinen es aber nicht böse tatsächlich. Auch wenn es so rüberkommt, auch wenn es vielleicht so rüberkommt, gerade als würde man mit dem Thema Bescheid werden und als suchen alle nach einer Ausrede. Die meisten Menschen suchen das nicht, die meinen das nicht böse. Wir möchten einfach nur irgendwie, dass wir alle miteinander abhängen und eine gute Zeit haben und dass man vielleicht auch, ja, mein Gott, es ist halt irgendwie 2024, ich muss dann nicht erklären, warum ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja diese Loop-Kopfhörer und da kann man natürlich fragen und halt sagen, hey, wieso hast du das da drinne? Weil das ist ja auch manchmal ganz bunt und so. Aber ich würde mir halt wünschen, dass man dann nicht immer so einen Aufriss macht und sagt, ah, alles klar, okay, dann hast du das jetzt drin, es hilft dir, es beeinflusst mein Leben überhaupt nicht und es macht deins einfacher. Naja, warum soll ich dann jetzt was dagegen haben? Das wäre schön.
Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Ich habe unglaublich viel erfahren heute. Ja, gibt es noch irgendetwas, was doch für dich wichtig wäre zu sagen, bevor ich nochmal resümiere, was ich eigentlich mitgenommen habe?
Mir ist eigentlich nur wichtig zu sagen, dass egal, ob man das als ADHS bezeichnet oder auch nicht, niemand ist komisch, niemand ist alleine und niemand muss es erst richtig dreckig gehen, bevor es einem besser gehen kann.
Unbedingt. Ein sehr schönes Schlusswort. Wo kann man dich denn finden und noch mehr über dich erfahren?
Eigentlich fast auf jeder einschlägigen Social-Media-Plattform, da heiße ich überall gleich. Da habe ich mir ein witziges Wortspiel nämlich ausgedacht, weil heißt ja Vanessa, dann habe ich gesagt Nessa. Und wenn man jetzt eingibt Nessa und das A quasi, oh mein Gott, ich mache es viel zu kompliziert, Ness-ADHS, mein Gott. Aber ich habe jetzt seit neuestem auch eine Website, da kann man auch drauf gehen. Da gibt es zum Beispiel Blogartikel über so ein paar Sachen, das hilft vielleicht auch, nessadhs.de. Da kann man viel über mich erfahren.
Wundervoll, Dankeschön. Meine Takeaways für heute sind auf jeden Fall zum einen, dass man sich, glaube ich, ruhig trauen kann, wenn man das Gefühl hat, Mensch, es ist vielleicht eine ADHS da, diesen Weg auch mal zu gehen und sich da professionellen Support zu holen, weil es auch über, natürlich auch über Social Media einfach wahnsinnig viel Informationen gibt, aber über diesen Kanal natürlich einfach nochmal so ein bisschen mehr Festigkeit bekommt. Und ich nehme vor allen Dingen auch mit, dass man gerade bei Menschen mit ADHS wirklich viel in die Kommunikation gehen kann und Menschen nicht mit Samthandschuhen anfassen sollte, denke, okay, wie kann ich jetzt so machen, wie kann ich so machen, sondern einfach zusammen diskutiert und bespricht, wie können wir bestimmte Situationen für uns beide leichter machen, sodass wir beide eine gute Zeit haben, egal aus welcher Rolle heraus das ist, ob das Freunde, Familie, was auch immer ist. Ich glaube, das dürfen wir uns ruhig mehr trauen, weil am Ende haben wir alle was davon. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch. Danke für deine Insights.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die auch ganz treu dabei sind, weise ich an der Stelle natürlich gerne nochmal auf Vanessas Social Media Kanäle hin. Da kann man mehr über sie finden. Und abseits davon freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn ihr ihn bewertet. Das ist immer ein ganz großes Geschenk an uns. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.